Guten Abend, liebe Geschwister.
Guten Abend.
Schön, euch zu sehen. Die Welt ist manchmal so unerwartet klein. Da war ich vor einigen Wochen, habe ich meine Schwiegermutter besucht in Gudensberg bei Kassel. Da gibt es eine kleine freie evangelische Gemeinde. Und dann bin ich da hin mit meiner Frau. Und auf einmal höre ich hinter mir: Konstantin, was machst du denn hier? Und dann drehe ich mich um und da sehe ich ein ganz bekanntes Ehepaar aus dieser Gemeinde. Ich bin nicht so gut mit Namen. Kann es sein, dass der Fritz heißt? Nicht. Anders. Also hatte so eine so bayerische Jacke an, grauhaarig. Also der war früher immer hier vorne und hat... Was habe ich mich gefreut, da ihn zu sehen und seine Frau. Ja. Ja, heute wird es um die Geschichte eines Bildes gehen, das seit vielen Jahren in meinem Wohnzimmer hängt. Manfred, wenn die Technik funktioniert, das ist das Bild. Und es ist vergilbt und sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber Markus hat Wunder der Technik eingesetzt, um es wieder zu ursprünglicher blauen himmelsblauer Farbe da auferstehen zu lassen. Ja, dieses Bild hängt seit vielen Jahren in meinem Wohnzimmer an einem Ehrenplatz und hat viel mit dem Psalm 139 was zu tun. Und dann werde ich Teile daraus vorlesen. Psalm 139. Ein Psalm David vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führ dich gen Himmel, so bist du da. Bete dich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Niere bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Soweit vielleicht. Dem Himmel so nah. Die Psalmen sind wohl das meistgelesene Buch der Bibel, würde ich annehmen. Und dieses Schriftgold, wenn man sich die Psalmen anschaut, entstand nicht selten in schwierigen Situationen, in Bedrängnissen, in Anfechtungen. Und diese haben Generationen gestärkt und getröstet. Und es ist so, wenn wir in Leid und Anfechtung sind, unser Herzen bei Gott ausschütten, bei dem Gott des Trostes, wie die Schrift ihn nennt, kann daraus Gold entstehen. Und wir können andere Menschen in ähnlicher Situation trösten, weil wir Trost bekommen haben. Das ist ja eine goldene Lehre oder Regel der Psalmen. Und es ist eine zweite goldene Lehre, und zwar eine gute Strategie, wenn wir in Leid und Anfechtung sind, von den Psalmisten zu lernen, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat sich bei uns abgemeldet. Wenn wir das Gefühl haben, Gott ist in Urlaub gefahren, er sieht mich nicht mehr, dann tun wir es wie die Psalmisten, nämlich nach hinten in die Vergangenheit zu schauen und der Wundertaten und der Machttaten und der Segnungen Gottes zu gedenken. Zum Beispiel, ein klassisches Beispiel, Psalm 77. Da sehen wir, dass der Psalmist richtig deutlich angefochten ist. Ab Vers 8 kann man lesen, und da sieht man das fragende, verzagte Herz. Vielleicht ist es mein und dein Herz. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Und ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Aber dann erinnert er sich an Gottes Machttaten, die er in der Vergangenheit erlebt und erfahren hat, an seine Segnungen und Bewahrungen, und findet darin Trost und Hoffnung. Deswegen geht der Psalm so weiter, Vers 12. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du Gott bist? Wir sehen diese Strategie. Wenn die Gefühle verrückt spielen und versuchen, es weiß zu machen, Gott hat sich abgemeldet, dass wir schauen, wie er uns bisher geführt hat. Er hat sich nicht geändert. Daher werde ich heute diese Strategie anwenden und in meine eigene Vergangenheit schauen und die Geschichte dieses Bildes erzählen und eine Geschichte der Machttaten Gottes, die ich einst mächtig erfahren durfte. Das ist die Geschichte meines Vaters Jakob. Er trat in mein Leben als Adoptivvater, als ich 15 Jahre alt war. Mein leiblicher Vater hatte mich verlassen, hatte mich, meine Mutter verlassen, als ich ganz klein war. Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Und meine Mutter hat nochmal geheiratet, als ich 15 war. Und dieser neue Vater, Jakob war sein Name, kam in mein Leben. Ich kann mich erinnern an diesen denkwürdigen Tag, als wir beim Notar waren und die Adoptionsurkunde fertig unterschrieben war. Da kam er raus, strahlend, und sah mich an und sagte: Jetzt kannst du mich Vater nennen. Und ich denke, Gott strahlt genauso, wenn ein Mensch durch Jesus Christus sein Kind wird. Die Engel im Himmel freuen sich, und feiern eine Party und Gott strahlt. Johannes, Evangelium, Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn wir zu Christus kommen, dann werden wir in Gott neu geboren. Und diese neue Kreatur, der alte Mensch kann das nicht, diese neue Kreatur allein bekommt diese Adoptionsurkunde. Und Gott strahlt und sagt, jetzt kannst du mich Vater nennen, aber Vater. Römer Kapitel 8, Vers 15, da lesen wir genau darüber. Denn, sagt hier der Apostel Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchtet müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Kindschaft, dem Urtext genauer würde der Begriff Adoption passen. Und in jeder, so gut in jeder englischen, französischen, italienischen, spanischen, rumänischen Bibelversion steht im Text nicht Geist der Kindschaft, sondern Geist der Adoption. Insofern dieser Begriff ist sehr biblisch. Wir sind Gottes Kinder. Und ich kann mich, wie gesagt, an diesen denkwürdigen Tag so erinnern, als wäre es gestern. Trotzdem, er war für mich, das war keineswegs einfach, mit 15 einen neuen Vater zu bekommen. Wir waren so verschieden. Er, der Praktiker, der irgendwelche Maschinen zusammenbauen konnte und Autos auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Und nicht der Bücherwurm, der zwei linke Hände hatte. Aber vor allem glaubensmäßig. Ich folgte ziemlich früh Jesus nach. Mit 15 war ich gläubig. Er nicht. Er war nicht wirklich fanatisch dagegen. Aber nur, und das tut manchmal mehr weh, so richtig spöttelnd, richtig ironisch, richtig so stichelnd. So. Ja. Dann bekam er mit Anfang 70 gesundheitliche Probleme. Ein Schlaganfall nach dem anderen. Und ich kann mich erinnern, ich besuchte ihn im Krankenhaus und ich beugte mich über ihn. Und ich denke, das war der Geist Gottes. Ich spürte den inneren Drang, ihm diesen Psalm 139 vorzulesen. Und ich las ihm den Psalm vor, so wie ich ihn euch vorgelesen habe. Und mittendrin hörte ich, wie auf einmal mit einer überraschend kräftigen Stimme sagte, Amen. Und ich schaute ihn überrascht an und sagte, Amen? Sagst du nur, weil du mir eine Freude machen möchtest? Und er sagte, nein, nein. Amen. Dann habe ich gemerkt, dass dieses Wort Gottes auch in diesem Fall nicht leer zurückkam, wie die Verheißung lautet, sondern in ihm was ausgelöst hatte. Ja, ein neues Leben ausgelöst hatte. Er wurde in der Tat ein fröhliches Kind Gottes. Und sein Lebensweg war gar nicht einfach. Er kam dann in die Pflege. Wir haben zu Hause 3 Jahre lang gepflegt. Es gab 2 Beinamputationen. Aber so einen dankbaren, fröhlichen, bettlägerischen Patienten gibt es vielleicht kaum. Immer wenn man zu ihm kam, er schaute uns an mit seinen blauen Augen und machte diese Bewegung nach oben, was bedeuten sollte, dem Himmel so nah. Dieser Psalm 139 hatte ihn versetzt, dass er dem Himmel so nah war. Ich hatte ihm auch versprochen, trotz seiner fehlenden Beine, dass er, wenn er im Himmel ist, dass er 100 Meter im Olympianorm laufen würde, also unter 10 Sekunden. Und das hat er geglaubt. Ich denke, dass so sein wird. Ja, und er durfte heimgehen zu seinem Herrn und Erlöser an einem sonnigen Sonntag. Und ich war sehr aufgewühlt, weil interessanterweise, liebe Geschwister, durch diese Begleitung, ich habe ihn begleitet während dieses Leidensweg, kann man so sagen, sind wir beste Freunde geworden, die so verschieden wie früher waren. Und da war ich aufgewühlt und ich betete zu Gott und fragte: Lieber himmlischer Vater, ist Jakob wirklich bei dir? Und dann ging ich an einem Kiosk vorbei, Krankenhaus, und kaufte, ich glaube, das war eine Welt am Sonntag, und machte sie auf, und in der Mitte war dieses Bild hier. Diese Welt am Sonntag war eine Werbung für, ich weiß nicht, irgendwelche Telekommunikation, das weiß ich nicht mehr. Ich habe den unteren Teil weggeschnitten, die Werbung habe ich weggeschnitten. Aber das hat mich so getroffen, dass unser himmlischer Vater so ein Herz hat. Er sieht unsere Not, selbst für unsere Lieben, die heimgegangen sind. Und mein Herz durfte von dem Gott des Trostes getröstet werden. Durch dieses Bild, was immer noch in meinem Wohnzimmer hängt. Und interessanterweise, 4 oder 5 Wochen später, da kam ich auch in so eine Gebetsphase, wo ich wieder Gott gefragt habe, wie Thomas der Ungläubige: Ist Jakob wirklich bei dir? Und dann hatte ich so eine Ausgabe von diesem Das Beste, von Reader's Digest, wie das die Zeitschrift kennt. Ich mache auf, genau das gleiche Bild nochmal. Das habe ich nicht rausgeschnitten. Aber wir sehen, wie weit der himmlische Vater einem entgegenkommt, wenn er ein liebendes Herz sieht. Und natürlich, das ist die Frage, der wir uns stellen sollten: Warum gerade dieser Psalm? Was hat dieser Psalm bei ihm ausgelöst? Oder auf uns bezogen: Warum streichelt dieser Gebetspsalm so unsere Seelen? Ich habe versucht, möglichst gefühlsvoll vorzulesen, weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Ich habe Bibelübersetzung auf CD zu Hause von berühmten Schauspielern vorgelesen. An sie komme ich nicht heran. Aber trotzdem, warum streichelt dieser Gebetspsalm so unsere Seelen? Und ich denke, der eine Punkt ist, der mir wichtig geworden ist, als ich den Psalm immer wieder gelesen habe, ist, dass der Psalm zu unserem Herzen spricht, zu deinem und zu meinem Herzen: Du bist wichtig. Du bist wichtig für Gott. Und wenn wie Manfred vorhin gesagt hat, wenn ein Kernpunkt ist, den man mitnehmen kann heute, ist, du bist wichtig für Gott. Ich kann heutzutage das Wort Experte gar nicht mehr hören, weil in den ganzen Medien sind voll von Experten, in Anführungszeichen, die uns alles Mögliche weismachen wollen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Gott ist ein Experte, wenn es um dich geht. Er kennt dich in- und auswendig. Er ist ein Experte, wenn es um dich geht. Warum? Denn du bist ihm so wichtig. Mein Vater Jakob hatte mir erzählt, als zweiter Sohn seines Vaters, er war seinem Vater nicht wirklich wichtig. Das hat er immer wieder zu spüren bekommen. Der Erstgeborene genoss die ganze Aufmerksamkeit, hat später auch die Firma bekommen, nach katholischer Tradition. Und er fühlte sich immer ein Leben lang als zweite Geige. Und ich denke, deswegen berührte dieser Psalm 139 sein Herz, weil der Psalm sagt, ich bin Gott wichtig, dem himmlischen Vater. Schauen wir uns den Vers 1. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Dieses Wort, du erforschst mich, kommt ein bisschen aus dem, wenn man andere Bibelstellen schaut, wie aus dem Bergbau. Man erforscht nach wertvollen Mineralien. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Bedeutet kein passives Wissen wie eine Überwachungskamera, die gefühlslos alles aufnimmt, alles weiß. Ich habe mal gelesen, London hat ein ganz kompliziertes System von Maut und Straßengebühren und wird alles durch Überwachungskameras da implementiert. Und diese Kamera erforschen und kennen die Autokennzeichen. Und bitten dann zur Kasse. Es gab eine ganze Menge Leute, die haben versucht, die Kameras da mit Farbe zu beschmieren, dass sie nichts mehr erforschen können. Aber es ist eine ganz andere Nummer, wenn wir hören, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das ist ein liebendes Interesse. Gott erforscht etwas, was ihm wichtig ist, was ihm auf dem Herzen liegt, das bist du. Und das ist wichtig zu begreifen. Das Herz Gottes. Ich habe eine Bekannte in Rumänien, die hat einen Neffen. Und Christ ging in eine große Gemeinde, er wollte sich aber nicht taufen lassen, weil er diese Vorstellung hatte, dass sobald er sich taufen lässt, dass Gott seinen Fokus, seine Überwachungskamera auf ihn richtet und bei den kleinsten Fehlern holt er die Rute raus. Und dann durfte ich mit einem anderen Bruder zusammen, da hat sich ergeben, dass wir da beim Mittagessen ins Gespräch kamen. Und wir haben ihm das Vaterherz Gottes erklärt. So wichtig für uns Christen, dass wir das Vaterherz Gottes kennen. Ich muss mal sagen, sein eigener leiblicher Vater von diesem jungen Mann war recht gewalttätig. Und so dieses Bild hat er mitgenommen und auf Gott projiziert. Und er war so erleichtert, so froh zu hören, anhand der Bibel, anhand von dem Psalm 39, dass Gott ihn sieht, war er liebendes Interesse an ihm hat. 6 Wochen später hat er sich taufen lassen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Gott sucht dich aktiv mit seinen Augen. Wie Bergleute nach Gold suchen, So wichtig bist du für ihn. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich soll Gott wichtig sein, das ist kaum möglich. Lies Psalm 139. Dann wirst du es anders denken vielleicht. Der erste Mensch, die ersten Menschen, Adam und Eva, die waren Gott auch wichtig. Im Garten Eden, da ging er nach und rief, Adam, wo bist du? Und ist heute noch, wir können unseren Namen reinsetzen. Konstantin, wo bist du? Und der Psalmist David, der antwortet auf diese Frage staunlicherweise mit einer Gegenfrage. In Psalm 139, Vers 23 ist eine verschlüsselte Gegenfrage. Da sagt der Psalmist, und das bete ich oft, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wo ich bin, sagst du mir, Gott, wo ich bin. Wo ich aber sein möchte, ist in deiner Nähe, an deinem Herzen. Das ist, was David hier sagt. Vers 2. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Sitzen und Aufstehen bedeutet ja morgens und abends den ganzen Alltag. Mein Trachten, das ist ein ganz interessantes Wort. Ich habe eine Wortstudie gelesen, das vom Aramäischen kommt und ein seltenes Wort, was eigentlich bedeutet intimer Freund, Weggefährte. Bedeutet, denke ich, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst meine Gedanken, meine intimsten Gedanken. Meine intimsten Gedanken des Herzens verstehst du von fern. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. David fürchtet sich nicht davor, dass Gott seine intimsten Gedanken kennt. Er sagt das mit ehrfürchtiger Bewunderung Gottes. Macht uns das nervös, dass Gott unsere intimsten Gedanken kennt, vielleicht Gedanken, die wir nicht mal unserem besten Freund sagen würden? Oder füllt uns das mit ehrfürchtiger Freude? Wir sollten nichts von ihm verbergen, wir können es ja auch nicht. Sondern uns daran freuen, dass er uns durch und durch kennt. Er weiß es besser, wie wir es meinen, als wir selbst. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mit diesen Gedanken, das sind sehr schöne Gedanken, lässt er sich bildlich und gefühlsmäßig in Gottes Armen fallen. Wäre meine Frau heute mitgekommen, sie ist leider verhindert, hätte ich das ein bisschen Vorführung gemacht. Hätte ich praktisch sie gebeten, sich vor mir wegzudrehen und sich einfach nach hinten fallen zu lassen. Sie weiß, dass ich noch die Kraft habe, sie aufzufangen. Aber trotzdem, es erfordert schon gewissen Mut, einfach sich blind nach hinten fallen zu lassen. In Gottes Arm kann man sich immer blind fallen lassen. Du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. So genau kennt er unsere intimsten Gedanken. Und es erstaunt uns nicht, dass der Herr Jesus Christus diesen Gedanken in der Bergpredigt und später in Matthäus 10 so ausführlicher darstellt. Wie lautet dieser Gedanke? Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, aus dem Munde des Herrn Jesus Christus. Ich lese Matthäus 10, Abvers 29. Da sagt der Herr Jesus hier: Verkauft man nicht zwei Sperlinge und einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Bedeutet, so gut kennt Herr Jesus uns durch und durch, dass sogar unsere Haare gezählt sind. Es geht noch mehr. Auch unsere Tränen kennt Gott und führt Buch darüber. Sagt uns Psalm 56, 9, da sagt der Psalmist: Du zählst, wie oft ich fliehen muss, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? Also Gott führt Buch über deine Tränen. Sie sind ihm wertvoll. Tränen sind immer stille Gebete. Du verstehst mein Trachten von fern. Ich habe mir die Mühe gemacht, auch eine jüdisch-rabbinische Auslegung dieses Psalmes zu lesen. Und die Rabbiner sehen jetzt in interessante Weise noch viel mehr in diesen Text hinein. Du verstehst mein Trachten von fern. Sie sehen darin, dass Gott nicht nur verstehen möchte, sondern dass Gott den Menschen in seine Liebe zu sich ziehen möchte. Bedeutet, Gott schaut nach dir, nach deinem Trachten, nach deinen Wegen und stellt sich die Frage: Wie kann ich dich, wie kann ich ihn, wie kann ich sie näher zu meiner Liebe hinziehen? Das verstehen die Rabbiner in diesem Vers. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Dass Gottes Beschäftigung mit dir, dass Gottes Ausschau halten nach dir, eigentlich diesem Zweck dient, dich näher zu seinem Herzen ziehen zu wollen. Wir übersehen oft, dass Gott Gefühle hat. Und diese Gefühle gelten dir. Du bist wichtig für ihn. Mein Wandel und mein Liegen, Vers 3, du prüfst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Prüfen, das ist so ein Wort, wie man in der Landwirtschaft Weizen vor Spreu trennt. Bedeutet, würde ich sagen, dass Gott in deinem Leben nach Wertvollen sucht. Ausschau hält nach Wertvollem in deinem Leben. Und ich denke, das ist zum neuen Jahr ein guter Vorsatz, dass wir dafür sorgen, dass Gott in unserem Leben Wertvolles findet, dass unser Leben ihm Freude macht. Mein Leben, Gottes Gold, Gottes Freude. Vers 4, denn das Wort ist noch nicht auf meine Zunge, siehe, Herr, du weißt es genau. Auch eine wunderbare Erkenntnis. Wir können Gott nichts vormachen. Wir können ganz entspannt ihm die Wahrheit sagen. Vers 5, und das ist der Schlusswert dieser Betrachtung heute. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Was für Gefühle löst das bei dir? Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich würde denken, Geborgenheit. Wärme, Schutz. Erinnert an den Gedanken, dass Gott unsere Burg ist, unsere feste Burg, wie Martin Luther mal so betont hat. Gott will eine Burg um dich sein. Interessanterweise habe ich wieder bei den Rabbinern da nachgeschaut. Die sehen darin auch eine bedrohliche Komponente. Von allen Seiten umgibst du mich, das ist ein Ausdruck, wie wenn ein großes Heer eine Stadt belagert von allen Seiten und einnehmen will. Und du hältst deine Hand über mir, das ist auch eine, die Rabbiner verstehen auch, als eine strafende, richtende Hand. Wie rum ist es? Ich denke, und da sehen wir ein bisschen den dualen Charakter dieses Psalms, aber es würde lange dauern, den auf den ganzen Psalm anzuwenden heute. Aber wenn wir in der Gottesferne bleiben, und viele Menschen ziehen das vor, das ist ihre Wahl, in Gottesferne bleiben zu wollen, dann ist diese Hand bedrohlich. Diese Hand Gottes, wie zum Beispiel Jesaja 43, 13. Da sagt der Herr, ja, auch weiterhin bin ich es und da ist niemand, der aus meiner Hand rettet. Bedeutet diese strafende, richtende Hand. Wenn wir aber dagegen auf seine Liebe eingehen, in Christus seine Kinder sind, dann ist diese Hand ganz anders. Johannes 10, 28, das werdet ihr wahrscheinlich auswendig können. Da sagt der Herr Jesus, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand will sie aus meiner Hand rauben. Wir sehen diesen Begriff, diese Vorstellung Schutz und Geborgenheit. Bei David war es Schutz und Geborgenheit. Denn David war immer der Mann nach dem Herzen Gottes, weil er immer mit seinem Fuß im Neuen Testament war. Deswegen im nächsten Vers sagt ja auch David, dass diese Erkenntnis ihm wunderbar ist. Freudige Erwartung, freudige Erkenntnis. So gut kennt mich Gott. Liebende Ehrfurcht. Das ist meine Hoffnung, dass wir heute erkennen und darüber nachdenken, dass wenn man dem Herzen Gottes nahe ist, man dem Himmel nahe ist. Dass wir diese Geborgenheit spüren. Diese ehrfürchtige Bewunderung für Gott im Herzen spüren, die David so wunderbar zum Ausdruck gebracht hat im Psalm 139. Und diese Gedanken haben, ja, mein Vater Jakob zu ewiger Gemeinschaft mit Gott gebracht. Vielen Dank. Gott segne euch. Amen.